Es heißt im Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, da trat Jesus herzu und redete sie mit den Worten an: Mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht hin und machet alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Und wisst wohl, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Ich weiß nicht, ob euch das so bewusst ist, wenn wir Advent feiern, dann feiern wir ja nicht nur die Niederkunft unseres Herrn Jesus Christus, der am 24. Dezember nach unserer Rechnung geboren worden ist. Und das feiern ja wirklich Milliarden von Menschen am 24. Dezember, in den orthodoxen Kirchen dann am 6. Januar. Aber es ist ja nicht nur die Niederkunft unseres Herrn Jesus Christus, sondern es geht ja auch um die Wiederkunft. Wir leben ja in der Wartezeit, dass Jesus Christus eines Tages wiederkommt, bis die Welt ein Ende hat, wie wir das eben in dieser Übersetzung gehört haben. Und deshalb sind wir in einer richtig schönen, freudigen Spannung, nämlich dass Jesus jederzeit wiederkommen darf und soll und manche in manchen Erdteilen richtig darauf sehnlichst warten, weil sie so massive Probleme haben, dass sie sich den Himmel wirklich ersehnen. Und vielleicht sitzt du auch hier heute Morgen und wünschst dir das auch von Herzen: Ja, Herr Jesus, komm doch bald wieder, weil ich habe wirklich massive Themen, die mich beschäftigen, die mich frustrieren, wenn wir an den Krieg denken in der Ukraine oder vieles. Ihr wisst das, wir sind in sehr, sehr ambivalenten Zeiten. Und Christen sind dazu aufgerufen, mit diesem Auftrag von Jesus, den wir hier gehört haben, zuversichtlich und mit einem ganz klaren Auftrag in dieser Welt, ihn zu verkündigen. Es gibt ein wunderbares Wort aus dem Lukas-Evangelium, das die Adventszeit nicht besser beschreiben könnte. Da heißt es: Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Wir sind also so kleine Lichter in dieser Welt, die mit Freude und Zuversicht den verkündigen, der eines Tages wiederkommen wird. Und wenn er eines Tages wiederkommen wird, wird es, und das sind wirklich gute Nachrichten, einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Solange haben wir den Auftrag, ihn zu verkündigen. Das ist dein Job. Und ich möchte dich ermutigen, dich und auch mich selber, dass wir in dieser kommenden Woche Adventsmenschen sind, die möglichst gut ihren Job machen, nämlich ein Zeuge, eine Zeugin von Jesus Christus in dieser Welt zu sein. Weißt du, Mission ist etwas, was nicht die Gemeinde auch noch zusätzlich machen soll, sondern Mission ist etwas, was die Gemeinde ausmacht in ihrem ganzen Wesen. Wenn ich in euren Gottesdienstraum mir das mit dem Kreuz hier anschaue, bin ich total begeistert und beeindruckt. Das habe ich nämlich noch in keiner Kirche gesehen, dass bei dem Kreuz, das ja hinweist auf Jesus Christus und eine Vertikale ist, von uns Menschen zu Gott hin, auch eine Horizontale ist, die aber nicht hier irgendwo endet, sondern, ist dir das eigentlich auch mal bewusst geworden, ganz ringsrum geht. Aber hier ist noch eine Lücke. Und diese Lücke hier, die macht deutlich, also für mich deutlich, jeder kann das ja so interpretieren, wie er möchte, dass da noch Platz ist, gerade für die Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen, damit sie zum Kreuzungspunkt ihres Lebens kommen, um dann in die Gemeinschaft mit anderen Menschen zu kommen. Ich finde, das ist ein wunderbares Beispiel dafür. Wir sollten nicht so ein geschlossener Kreis sein, wo keiner reinkommt, sondern wo eine Offenheit ist für neue Menschen, dass sie Christus erleben. Aber Mission ist auch etwas, was sehr umfochten ist. Ich war vor 3 Jahren auf einer Tagung von der Evangelischen Kirche Deutschland und der Stiftung Christlicher Medien in Berlin. Und das Thema war Mission, Streitfall oder gemeinsamer Auftrag. Und da hat ein Theologieprofessor gesprochen, oder wurde immer zitiert, Fulbert Stefinski, der gesagt hat, dass Mission das absichtslose Werben um die Schönheit eines Lebenskonzeptes sei. So hat er das definiert und alle fanden das ganz toll. Mission ist das absichtslose Werben um die Schönheit eines Lebenskonzeptes. Wenn ich einkaufe, wir wohnen hier in Thon, bei Kleinlein, dann fragen die Frauen immer an der Theke, darf es noch etwas sein? Haben Sie noch einen Wunsch? Und wenn ich daran denke, dass wir so viel unter der Ladentheke haben, ist mir das eigentlich ein bisschen zu wenig. Darf es nicht noch ein bisschen mehr sein? Mission ist doch nicht nur ein absichtsloses Werben. Als ich um meine Frau geworben habe, da hatte ich durchaus Absichten gehabt. Und die Kirche hat doch gar keine andere Absicht, also die Gemeinschaft von glaubenden Menschen, andere Menschen für das Evangelium zu gewinnen, oder? Und ob das Evangelium so ein schönes, attraktives Sache ist, die ich mir auch noch irgendwie reinziehen muss in unserer Gesellschaft, das würde ich mal in Frage stellen. Es ist nicht nur die Schönheit des Lebens, der wir im Evangelium begegnen können, sondern wir begegnen im Evangelium der Möglichkeit, dass Menschen gerettet werden vor dem Untergang. Wir finden im Evangelium das Heil und den Untergang zugleich der Menschen, die sich nicht für Jesus Christus entscheiden. Und deshalb ist ja Mission so wichtig. Ich will euch das auch gar nicht so, ich will hier keinen zum Jagen tragen. Ihr seid ja eine missionarische Gemeinde, oder? Ihr seid doch auch mit dem Evangelium auch unterwegs. Und dennoch weiß ich aus meinem Leben, dass wir immer wieder auch Ermutigung brauchen, wenn es darum geht, dann so ein Adventsmensch zu sein. Und ich habe euch heute nur 5 kurze Punkte mitgebracht, wie du in der kommenden Woche ein Adventsmensch für Jesus Christus sein kannst. Ein erster Punkt, und ich finde, das ist eigentlich der wichtigste Punkt, wenn ich darüber nachdenke, wie kann Jan-Peter ein Adventsmensch in der kommenden Woche sein, ist, dass Jan-Peter eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus braucht. Oder man könnte auch sagen, Jan-Peter braucht eine Beziehung zum lebendigen Christus. Und auch der Helmut und auch die Elisabeth und auch der Tobias. Wenn du, und das ist so schlicht, das ist eigentlich eine Binsenweisheit, aber gleichzeitig auch eine Problemanzeige. Wenn du keine lebendige Beziehung zu Jesus hast, dann wirst du gar nicht so viel Verlangen haben, von Jesus in der kommenden Woche weiterzugeben. Es heißt ja in der Bibel, im 2. Petrusbrief, wir sind nicht den ausgeklügelten Fabeln dieser Welt gefolgt, sondern wir haben die Herrlichkeit des Herrn selbst gesehen. Ich muss zugeben, dass das natürlich eine Zeit war, wo sie Jesus Christus wirklich noch gesehen haben. Die Taten, die er getan hat, die Worte, die er gesprochen hat, sie haben seine Herrlichkeit gesehen. Aber jeder, der ein lebendiger Nachfolger von Jesus Christus ist, der wird auch schon ein Stück von seiner Herrlichkeit, von seiner Herrlichkeit gesehen haben. Ich habe ja einen ganz weltlichen Beruf ergriffen. Ich war mal Polizeibeamter in Schleswig-Holstein. Und als wir einen Unfall gemeldet bekommen haben, dann haben wir immer nachgefragt, haben Sie das gesehen? Und die Leute haben gesagt, nein, ich habe nur den Knall gehört. Zu denen haben wir dann manchmal liebevoll, nicht direkt zu ihnen, aber über sie gesagt, das sind Knallzeugen. Die haben nur den Knall gehört, aber die haben das nicht gesehen. Und bei einem Gericht zählt nur eine Zeugenaussage von dem, der etwas gesehen hat. Nur das, was er gesehen hat, kann er auch bestätigen. Was er nur gehört hat von anderen, das hat keine Verwertbarkeit. Und so ist das auch mit unserem missionarischen Zeugnis. Wenn du Jesus Christus in seiner Herrlichkeit 1954 das letzte Mal erlebt hast, als du bei einer großen Evangelisation zum Glauben gekommen bist, aber in den letzten Jahren, Jahrzehnten, in der letzten Woche nichts von Gottes Herrlichkeit gesehen und erlebt hast, wie sollst du denn das leben, was im Matthäus-Evangelium steht? Dass nämlich dann, wenn unser Herz überfließt, auch der Mund aufgeht und wir über ihn reden. Wenn wir keine Beispiele, keine Erlebnisse haben mit Jesus in unserem Alltag, dann können wir ihn auch ganz schlecht bezeugen anderen Menschen gegenüber. Und von daher gehört das zusammen, die Mission, das lebendige Zeugnis zu Jesus, dass wir nicht irgendwelche Theorien anderer Menschen weitergeben, sondern dass wir ganz praktische Erlebnisse mit Jesus machen, dass wir an Jesus dran sind Und dieser Gottesdienst soll dich ja dazu einladen, auf Tuchfühlung mit Jesus zu gehen. Beim Abendmahl sich neu rufen zu lassen in diesen Dienst. Sein Verhältnis zu Jesus zu klären. Und nichts anderes, und das ist ja die Gnade Gottes, sich hinzustellen vor Jesus und zu sagen, Jesus, mein Herz ist eigentlich total leer. Meine Hände sind eigentlich total leer. Ich kann gar nichts anderen weitergeben, was ich nicht selbst empfangen habe. Ich möchte dich bitten, Jesus, dass du mich neu füllst mit deiner Liebe. Mit deiner Liebe zu dir und mit deiner Liebe für die Menschen, die du mir anvertraust hast in meinem missionarischen Zeugnis. Leute, das ist nicht nur eine Binsenweisheit. Das ist eine Problemanzeige, weil viele Christen oftmals lange in einer geistlichen Trockenzeit ihres Lebens sind und so gefangen sind von den ganzen Anforderungen im Beruf, in der Familie, die ganzen To-Dos, die man zu tun hat, dass man jetzt schaut, wie man seine Work-Life-Balance doch einigermaßen hinkriegt oder auch in Zeiten, in denen man angefochten ist oder im Leid steckt, dass man derart um sich selber kreist, dass man eigentlich nur einen Offenbarungseid leisten kann vor Jesus und sagen kann, Jesus, ich brauche dich. Ich kann gar nicht von dir strahlen, wenn ich deine Herrlichkeit gar nicht selber auch entdecke und lebe. Wenn ich Abendmahl feiere und ich freue mich auch, bei euch am Abendmahl teilzunehmen, dann ist das so ein heiliger Moment für mich, wo ich denke, Jan-Peter, du darfst noch mal deine Beziehung zu Jesus Christus erneuern lassen und dir diese Liebe zu anderen Menschen schenken lassen. Ihr kennt ja Barbara Streisand wahrscheinlich, diese Amerikanerin, die hat mich damals immer fasziniert mit ihrem Glitzerkleid, als sie so über die Bühne ging. Und sie sang einmal dieses Lied, dass der keine Liebe mehr für sie hat. You don't bring me flowers, so heißt das Lied, glaube ich. Du hast mir schon so lange keine Blumen mehr gebracht. Und weißt du, deine Beziehung zu Jesus, das ist wie so eine Liebesbeziehung, wo wir einfach nochmal sagen dürfen, Jesus, ich möchte dir wieder ganz neu Blumen bringen. Ich möchte dich bitten, dass du mir einfach so nahe wirst, dass ich dich beschenke mit meiner Zeit und mit meinem ganzen Leben. Vielleicht ist es dran, dass wir nochmal unsere Beziehung zu Jesus überprüfen. Ich habe eine Lebensphase gehabt, als meine erste Frau, die in Tansania tätig war mit Wiedennest, als Lehrerin für Missionarskindern, später meine Ehefrau wurde und auch die Mutter meiner beiden Jungs, dass die durch eine schwere Krebserkrankung gestorben ist. Und ich auf einmal am offenen Grab meiner verstorbenen Frau stand mit zwei kleinen Kindern an der Hand, die 3,5 und 5 Jahre alt waren. Das war so ein tiefer Einschnitt in mein Leben und auch in meinen Dienst als Pastor, dass ich mich gefragt habe, wie ist denn das jetzt mit Gottes Liebe und mit Gottes Gnade? Kann ich denn in so einer Leiterfahrung überhaupt wieder fröhlich von Gottes Liebe weitergeben? Und ich habe erfahren, dass der Glaube an Jesus Christus nicht etwas ist, was wir tragen müssen, sondern was uns trägt. Wenn du in einer leidvollen Situation gerade bist, darfst du wissen, dass Jesus bei dir ist und dass er dich trägt, auch durch ganz schwierige Zeiten hindurch. Wenn du angefochten bist im Glauben, dann darfst du wissen, dass Jesus Christus der Sieger ist über die Mächte der unsichtbaren Welt, die uns immer wieder abhalten wollen, unseren Zeugnis, unseren Dienst für Jesus zu tun. Du darfst wissen, dass Jesus Christus derjenige ist, der Herr ist über Sünde, Tod und Teufel. Und wenn du Jesus liebst, dann darfst du wissen, dass du die besten Beziehungen zu ihm haben darfst in der jetzigen Zeit, wo du ihn dringend brauchst, und auch in der zukünftigen Zeit, wenn du sterben wirst, dass du einen Halt in ihm hast und dass, wenn du dann eines Tages in das Gericht Gottes kommst, dass du dann die notwendigen Connections hast, um vor diesem Richter dieser Welt auch bestehen zu dürfen. Das ist Jesus, mal ganz kurz auf den Punkt gebracht. Das ist Jesus, mit dem du es hier zu tun hast. Du bist nicht so ein Konsument nur von irgendeiner christlichen Lehre oder Botschaft, sondern du bist geliebt und getragen ein Sünder, der gerechtfertigt werden kann durch das Gnadengeschehen von Jesus Christus und der wirklich eine Perspektive und eine Liebe hat für dich ganz persönlich. Und deshalb sag doch Ja zu ihm heute Morgen. Sag doch wieder ganz neu Ja zu seinem großen Ja, das er zu dir hat. Das ist eine Grundvoraussetzung, um anderen Menschen das Evangelium weiterzugeben, dass man mit Jesus in einer Liebesbeziehung ist. Ein zweiter Gedanke. Wenn du ein Adventsmensch sein willst, ein Bote Gottes, und das ist mir jetzt fast peinlich, das ist auch so eine schlichte Weisheit, dann brauchst du eine fundierte Bibelkenntnis. Eine fundierte Bibelkenntnis. Ich glaube, ihr könnt sehr dankbar sein für eure Gemeindestruktur, weil ihr die Bibel nicht nur einfach hier, na gut, jetzt das war ein kleiner Test, also du hast ja wenigstens eine Bibel dabei gehabt, aber ihr habt die ja nicht nur irgendwo im Regal stehen, sondern ihr lest sie ja auch. Es heißt ja im Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 16, lasst das Wort Gottes unter euch reichlich wohnen. Das ist so wichtig, dass wir mit Gottes Wort zu Hause sind, nicht nur eine Predigt hören Sonntagmorgen oder Wortbetrachtung macht ihr, glaube ich, auch noch bei euch in der Gemeinde, sondern dass ihr in der Woche auch, dass jeder seine Nase auch in die Bibel reinsteckt. Weil es könnte sein, dass der frische Atem Gottes dir begegnet, wenn du deine stille Zeit machst. Und ich will diesen Punkt dennoch nennen als eine ganz wichtige Voraussetzung, um ein Zeuge von Jesus zu sein, weil ich weiß, dass auch in frommen Kreisen oftmals der Blick in die Bibel zu einer Nebenbeschäftigung geworden ist. Dass es sehr still geworden ist um die stille Zeit. Ich musste vor einigen Jahren mal einen Vortrag halten vor der Pastorenkonferenz unseres Bundes über die Frage, warum es so wichtig ist, als Pastor die Bibel zu lesen. Und ich habe gedacht, was ist denn das für ein Thema? Und warum soll ausgerechnet ich das sagen? Und dann noch vor 250 Theologen, so ein schlichtes Thema. Und ich habe gemerkt, das ist ein total schwieriges Thema für mich. Weil ich gerade in der Phase die Bibel gelesen habe, wie die Herrnhuter Losung. Du kennst die, ne? Immer so ein kleines Frühstück am Morgen. Ach, das ist ja wieder ein schönes Wort, was wir in den Losungen gelesen haben. Ich kann dir sagen, wir können uns nicht nur von Impulsen ernähren. Wir brauchen die vollwertige Kost. Und das ist das Lesen der Bibel. Und wenn du stille Zeit machst, ist es wichtig, nicht nur zu beten, das ist auch ganz wichtig. Dazu soll ja auch die stille Zeit dienen, dass wir hören auf Gottes Wort und dann beten, aber dass wir auch lesen in Gottes Wort. Ich möchte dir wirklich Mut machen, die Bibel zu lesen als ein Buch, das dir jeden Tag genau das gibt, was du auch brauchst, um ausgerüstet zu sein, unterwegs zu sein mit Jesus. Also, bist du noch dabei? Der erste Gedanke, eine lebendige Beziehung zu Jesus, eine fundierte Bibelkenntnis. Und der dritte Punkt, der ist ganz schlicht auch, wenn du ein Adventsmensch der Liebe Gottes sein willst, benötigst du Echtheit. Echtheit im Glauben. Die Botschaft kann immer nur so transportiert werden, wie der Botschafter auch mit der Botschaft übereinstimmt. Und ich habe den Eindruck, dass das immer schwieriger wird in der heutigen Zeit, dass wir authentisch übereinstimmen mit dem, was wir glauben, was wir reden, weil wir in einer Zeit leben, in der die Wahrheit durch den Subjektivismus sehr, sehr leidet. Wir wissen, dass das durch das Zeitalter der Aufklärung vor über 250 Jahren die Frage, ob es überhaupt Wahrheit gibt, sehr geschrumpft ist, dann in der Zeit vor der 68er Jahre, wo man dann auch von der Psychologie in die Philosophie gekommen ist und immer mehr jetzt in der Postmoderne das Modell lebt, jeder, egal was er denkt, egal was er redet, hat immer Recht mit dem, was er als Erkenntnis hat, auch wenn es falsch ist. Und dann fängt man an, weil ich ja 100% Recht habe mit dem, was ich denke, seine Meinung zu vertreten. Und wenn das jetzt sozusagen jeder macht, dann entstehen Unklarheiten. Was ist denn jetzt eigentlich die Wahrheit? Und wir fangen an der Wahrheit so ein bisschen auch zu drehen. Und wir sind nicht immer so wie wir, was wir sagen, weil wir merken, was wir so sagen, kommt immer nicht so an und führt dann zu Konflikten, dass wir manchmal etwas sagen, was dem anderen vielleicht schmeichelt oder uns einen Konflikt erspart und wir dann anfangen, nicht mehr authentisch zu sein. Man hat irgendwie den Eindruck, dass man gar nicht mehr oftmals seine Meinung sagen darf, weil der andere sich gleich verletzt fühlen könnte. Oder man sagt derart massiv seine Meinung, weil man hat ja recht, dass der andere nicht mehr zuhört. Und auch das führt zu Konflikten. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir als Christen wahrhaftig, aufrichtig im Umgang mit Menschen, ohne zu lügen, ohne dem anderen was vorzuspielen oder vorzugaukeln, über das sprechen, was uns bewegt, wo wir vielleicht auch Fehler machen, wo wir vielleicht nicht so gut dastehen und das nicht mit der Mission immer, dass wir immer Recht haben wollen, sondern dass wir einfach so sind, wie wir sind. Echt sein. Auch mal das auszuhalten, auch mal Geschwister auszuhalten, wenn die Meinung vertreten, die nicht meiner Überzeugung sind, aber ich sie stehen lassen kann und gleichzeitig, dass ich auch meine Meinung sagen darf. Das ist mündige Gemeinde, Gemeinschaft. Und im missionarischen Zeugnis ist Echtsein das wichtigste Kriterium in der Glaubwürdigkeit unseres Zeugnisses. Das Evangelium wirkt da am effektivsten, wo wir am natürlichsten sind. Und die Leute spüren uns ab, ob wir echt sind oder ob wir ihnen etwas vorspielen. Die spüren, ob wir sie nur mal einladen, weil jetzt wieder eine Evangelisation ist, oder ob wir wirklich Interesse an ihnen haben. Ich glaube, wir brauchen Mut, mehr Mut zur Echtheit im Umgang miteinander. Und in Gemeinden tragen wir oftmals Samthandschuhe, um den anderen nicht zu sehr zu verletzen, oder wir tragen Boxhandschuhe. Und das Wesen des Evangeliums ist, dass wir in der Liebe Menschen so annehmen, wie sie sind, und dass wir in der Kraft, die Gott uns schenkt, in den Gaben, in dem Profil, das er uns gibt, Jesus Christus verkündigen und dabei ehrlich sind und aufrichtig sind. Ich habe das mal ganz massiv erlebt, wo ich das wirklich nicht gemacht habe. Ich war ein ganz komischer Heiliger. Ich habe meine Polizeiausbildung gemacht und man hat mir ja damals gesagt im Jugendkreis, Jan-Peter, wenn du jetzt in die Kaserne gehst, ne, da legst du gleich als erstes, wenn du da hinkommst, das war so eine Vier-Mann-Stube, legst du gleich die Bibel auf den Tisch, so eine große Bibel, und es wissen alle, dass du ein gläubiger Mensch bist. Und ich war damals so ein gehorsamer Soldat, habe gedacht, das mache ich. Und dann kam der Moment, und ich hatte die Bibel auch dabei. Und das war so der erste Tag in der Stube. Und ich habe gedacht, nee, das machst du nicht. Ne? Also das ist doch jetzt etwas zu sehr gewagt. Und ich habe dann die Bibel und das Kopfkissen gelegt. Und dann war so ein Stubendurchgang und es wurde dann gefragt, Grab, was ist denn da los? Dein Bett, das hat ja so einen Huppel unter dem Kopfkissen. Was ist denn das? Und dann haben sie das gesehen, dass da die Bibel liegt. Und das war für mich ein Moment, wo ich aufgeflogen bin als Christ. Und das war sehr, sehr unangenehm, weil die haben dann gesagt, der Grab, der liest die Bibel. Was ist denn das für ein frommer Spinner? Und dann haben sie mir noch so Bilder von sehr geizig bekleideten Frauen an das Pinnenwand die gehängt, weil sie gedacht haben, der hat ja keinen Spaß im Leben. Und also ich war so ein bisschen Objekt ihres Spottes, weil da einer die Bibel liest. Ist genau das Gegenteil passiert von dem, was ich eigentlich als Absicht hatte, weil sie gemerkt haben, der versteckt das irgendwie so vor sich, vor uns. Und dann ist eines Tages ein Polizist, ist der gestorben, weil der Liebeskummer hatte und in einer Telefonzelle sich mit seiner Dienstpistole selbst erschossen hat. Es war der Moment, an dem ich Jesus Christus bezeugen konnte, wie fast noch nie in meinem Leben, so intensiv. Viele der Kollegen kamen auf mich zu und haben gesagt, Jan-Peter, du liest doch die Bibel. Was steht denn da drin über den Tod? Wie geht es denn weiter nach dem Tod? Wie ist es denn mit dem Trost? Und ich hatte auf einmal die Möglichkeit, ganz echt und ganz authentisch von Jesus Christus weiterzugeben, von dem, was mir wichtig ist. Leute, es ist so wichtig, dass wir echt sind, dass wir wahrgenommen werden, nicht als fromme Heilige, die 3 Meter über dem Erdboden schweben, die zu allem eine Meinung haben, die die schnell andere verletzen oder schnell empfindlich sich zurückziehen, sondern die einfach mitten in dieser Welt leben. Und dann zu dem Zeitpunkt, wo Jesus das möchte, Rechenschaft ablegen über das, was unseren Glauben ausmacht, unsere Liebe zu Jesus Christus. Und ich will dich ermutigen, weil es kann passieren, wenn du dafür offen bist, dass du schon heute oder in den kommenden Tagen in Situationen hineinkommst, wo es sein kann, dass du diese Botschaft von Jesus weitergeben kannst. Ohne Krampf, ohne Pflichterfüllung, einfach so, durch Impulse des Heiligen Geistes, wo Gott dich beruft mit deinem Profil, mit deinen Gaben, mit deinen Chancen und deinen Unmöglichkeiten, ihn zu bekennen. Es ist so wichtig, dass du echt bist dabei. Der vorletzter Punkt, der vierte Punkt ist Kreativität. Das mache ich nur ganz kurz. Erstens lebendige Beziehung zu Jesus, zweitens fundierte Bibelkenntnis, Echtheit und Kreativität. Paul Gerhardt hat mal geschrieben, dass in einem Lied, dass es viel tausend Weisen gibt zu retten von dem Tod. Und ich finde das so schön, weil das nochmal deutlich macht, es gibt ganz tausende von Methoden, wie wir Jesus verkündigen können in der kommenden Woche. Da gibt es keine Erfolgsmethodik, auch live on stage, das ist genauso wie pro Christ, irgendwie ein Modell, das ist ganz gut, das ist gesegnet, aber wir dürfen uns nicht so an den Modellen festhalten, sondern wir müssen gucken, was hat Gott direkt für Möglichkeiten, wie ich Jesus Christus bezeugen kann. Keine Methode ist schlechter oder besser, alles ist gesegnet, wenn es dazu beiträgt, dass Menschen dadurch zum Glauben finden können. Überleg doch mal, was das in deiner Situation sein kann. Die Karte vielleicht, die du mal handschriftlich schreibst an jemanden aus deiner Familie. Ich habe jetzt meinen Neffen, der fährt zur See, hatte gestern Geburtstag, habe ich meine E-Mail geschrieben, dass ich ganz stolz auf ihn bin. Ich denke, der ist da auf so einem Containerriesen 2 Monate jetzt unterwegs, wahrscheinlich Weihnachten auch gar nicht zu Hause. Das ist einfach so ein Impuls gewesen. Er hat sich mir geöffnet, hat mir einiges gesagt, was ihn bewegt. Das sind so Impulse, Möglichkeiten. Es kann die krebskranke Frau neben dir sein, die Nachbarin, die einfach mal ein ermutigendes Wort braucht. Egal, was für eine Methodik dann dahinter steht, Gott hat Möglichkeiten ohne Ende, die wir nutzen dürfen. Wir müssen nur schauen, was ist das durch den Impuls des Heiligen Geistes, wo ich jetzt ein Zeuge sein kann. Helmut wird das bezeugen können, man sitzt im Gebetsladen und es kommt auf einmal jemand rein und es eröffnet sich ein Gespräch. Und man sagt Dinge, weil man gar nicht weiß, wo man die her hat, weil es jetzt genau das richtige Wort zur richtigen Zeit ist. Da müssen wir auf Sendung sein. Und dann wird Gott auch sehr kreativ mit uns, auch wenn wir denken, wir sind eigentlich gar nicht kreativ. Ein letzter Punkt, wir brauchen Liebe und Verständnis für die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Wir brauchen Liebe und Verständnis mit den Menschen, denen wir zu tun haben. Wenn Paulus den Griechen ein Grieche wehrt und den Juden ein Jude, dann heißt das auch, dass er sich hineingibt in die Lebens- und den Weltalltag der Menschen. Er beschäftigt sich mit den Menschen, was sie für Fragen haben, wer sie sind. Und ich glaube, da ist uns etwas verloren gegangen, wenn wir in den Gemeinden immer zusammen sind und nicht mehr diesen Blick haben für Menschen, die eigentlich in ganz anderen Dingen unterwegs sind und wir das vielleicht sogar auch verurteilen oder auch ablehnen, was sie machen. Das ist eine schwierige Sache, wenn man Menschen für Jesus erreichen will, wenn man sie aburteilt oder sie abstempelt. Und deshalb glaube ich, ist es sehr wichtig, dass wir eine sehr, sehr große Liebe uns schenken lassen für die Menschen, die auch nicht unbedingt nach unserer Kragenweite sind. Denn Gott will ja alle haben, nicht nur die wir nett finden und lieb finden. Ich sitze beim Friseur in der Vorbereitung auf einen Evangelisationsabend, der Eröffnungsabend unserer Zelttage in der ersten Gemeinde, in der ich als Pastor dienen durfte. Die Frau sagt, ich bin in einer Kleinstadt gewesen, ich kenne Sie aus der Zeitung, Sie sind doch Pastor. Und ich denke, Frau, ich bin doch hier nur beim Friseur, ich will mir hier nur die Haare schneiden lassen. Und dann bin ich so in ihre Fänge reingeraten. Und sie sagt, ja, Sie sind ja Pastor, ist ja toll, das kann ich Ihnen ja gleich mal erzählen. Mein Mann hat mich verlassen, dieser Schuft, der hat eine andere. Aber ich tröste mich damit, dass ich jetzt einen neuen habe, der ist ganz toll. Und ich sitze da und denke, was? Aber das interessiert mich jetzt gar nicht, denn ich bin ja nur beim Friseur. Also jede zweite, dritte Ehe in Deutschland wird geschehen, das ist dramatisch, aber du, ich will hier nur, dass du mir die Haare schneidest. Und dann sagt sie, ja, und sie tröstet sich auch mit fernöstlichen Meditationsformen gerade, die sie macht. So dieses Asiatische, das findet sie so toll. Sie hat jetzt schon 2 Reiki-Kurse mitgemacht. Und jetzt ist so der Moment, wo ich denke, könnte es sein, Jan-Peter, dass du hier nicht nur beim Friseur sitzt, sondern dass du auch etwas sagen solltest. Also man muss da sehr vorsichtig sein, denn also das mit der Ehe so, ich könnte natürlich sagen, also wenn sie bei uns in der Gemeinde wären und sie würden von einer Beziehung in die andere springen, also das wäre ja nicht so gut, ne? Könnte ich ihr sagen, aber sie hat ja strategisch die bessere Position, sie hat die Schere in der Hand. Und dennoch sage ich, nein, also das mit den fernöstlichen Meditationsformen, das würde ich mir nochmal überlegen. Denn sie wissen nicht, in welche Abhängigkeiten sie sich begeben können, gegenüber anderen Menschen und gegenüber anderen Mächten. Und es entwickelt sich auf einmal ein Gespräch, wo ich denke, Moment mal, was ist denn das für eine? Die hat da dauernd irgendwelche sexuellen Beziehungen mit anderen Menschen. Das ist so mein Bild gewesen, ja. Und dann macht sie jetzt auch noch Reiki. Und vielleicht ging es euch auch so bei dem Beispiel, man geht erstmal einen Schritt zurück und denkt, Igittigit, was ist das denn? Das ist ja überhaupt nicht, wie ein Christ sich zu verhalten hat. Und ich schäme mich dafür, dass ich das so denke, weil woher soll sie das denn wissen? Die ist doch auf der Suche nach tragfähigen Verhältnissen in ihrem Leben, nach Orientierung in ihrem Leben. Die religiöse Frage ist bei ihr nicht geklärt. Die hat Stress im Leben, die Frau. Und wer bin ich denn darüber zu urteilen? Und wer bin ich denn, wenn Gott mich in eine Situation hineinschickt, mit Lieblosigkeit zu reagieren? Ich lade Sie ein noch zu dem Gospelabend, mit dem wir diese Veranstaltung beginnen. Und ich stehe am Eingang des Zeltes und bete die ganze Zeit. Jetzt habe ich ihr das Evangelium weitergesagt und sie wird heute Abend hier zum Glauben finden. Und ich stehe da und stehe da alleine, sie kommt nicht. Weißt du was, auch das gehört zu unserem missionarischen Zeugnis als Adventsmensch dazu. Die Wort höre ich wohl, aber allein mir fehlt der Glaube. Das machen doch viele Menschen. Ist das ein Grund aufzugeben und nicht weiter das Evangelium weiterzugeben? Kann es nicht sein, dass du zur richtigen Zeit das richtige Wort jemandem weitergibst, ein anderer kommt, der es weiterführt und dass dann am Ende durch Gottes Wirken und durch Gottes Werk dieser Mensch von der Liebe Gottes ergriffen wird und ein neuer Mensch wird? Wir dürfen also unseren Job gut tun. Wir dürfen uns senden lassen. Jesaja sagt, hier bin ich, Herr. Sende mich. Ist es das, was du möchtest heute Morgen? Dass du dich senden lässt in diese große Mission, in diesen großen Auftrag Gottes der Liebe zu den Menschen? Dann sag doch einfach ja, wenn du beim Abendmahl teilnimmst und sagst ja, Jesus, ich möchte ein Adventsmensch sein, der anderen die Liebe Gottes weitergibt. Schenk mir dazu die Kreativität, schenk mir Echtheit, schenk mir Verständnis und Liebe für andere Menschen, die du mir anvertraust. Schenk mir gute Impulse durch dein Wort. Und lass meine Beziehung zu dir keine trockene, routinierte Beziehung sein. Alles, was routiniert wirkt, alles, was routiniert ist, wirkt kalt. Lass mich ein feuriger Bote deiner Liebe sein. Diese Welt, Nürnberg, deine Freunde, deine Nachbarn, sie brauchen Jesus. Und du darfst ihnen dienen, indem du sein Bote bist. Amen.